Bevor diese Folge losgeht, würde ich euch ganz kurz gerne eine Triggerwarnung aussprechen. Und zwar reden wir nämlich in dieser Folge über Mord und Totschlag, die auch auf wahrer Begebenheit beruhen. Daher ist es wirklich sinnvoll, wenn ihr sowas nicht hören könnt, dann wirklich erst ab Minute 20 reinhören. Es ist nicht so schlimm, aber ja, es ist besser, immer eine Triggerwarnung auszusprechen. Deswegen ab Minute 20 reden wir über das bedingungslose Grundeinkommen. Wenn ihr Bock habt, dann hört bitte rein und... Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch gerne eine gute Bewertung da lassen auf Spotify, beziehungsweise da, wo ihr uns hört. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Folge.
Halli, hallo.
Hola, Señoritas.
Yeah, willkommen.
Welcome back, Party People.
Whoop, whoop, whoop. Jo, Anni, ich würde ja sagen, starten wir mal, auch wenn es nicht viel war. Was ging die Woche?
Ja, also, um das kurz zu erklären, wir haben uns gedacht, uns fehlt es irgendwie, aber wir haben eigentlich auch gerade vor der Aufnahme gesagt, dass wir nichts Besonderes haben, deswegen reden wir auch nicht drüber.
Doch, pass auf, wir können ja über Sachen reden, die so in der Welt passiert
sind. Na gut, der Krieg ist ausgebrochen in Israel, aber da ist eigentlich immer Krieg, also...
Ein bisschen runtergespielt, die Sache, aber ja, so kann man es sagen. Das ist immer eine heiße Gegend, da kann man wirklich so sagen. Ja, Gräueltaten, jetzt wird es da unten heiß hergehen.
Ja,
furchtbar ist es.
So, naja, sonst habe ich den Podcast den Tag wieder runtergenommen. Also der war ein Tag online, unsere letzte Folge. Ist jetzt aber wieder online, wenn ihr die hier hört. Die letzte Folge musste ich runternehmen, weil ich eine Riesenpause zwischen hatte. Weil ich ja ein Telefonat hatte. Und dann habe ich ja nicht aufgenommen, aber auch nicht auf Pause gedrückt, weil sonst komme ich dann mit dem Schnitt ein bisschen... durcheinander und das war witzig, weil einfach eine lange Pause da war und Patrick hat euch eigentlich was erzählt und das war aber nicht drin und das hat mich genervt und ja. Okay, gut. Nee, sonst, ja, geht's weiter mit dem Spooky Oktober. Jo.
Ich wünsche mir unsere alten Themen wieder zurück. Ich hoffe, Oktober endet
bald. Ja, naja, genau. Patrick hat heute eine Geschichte für euch vorbereitet. Für uns, weil ich kenne die auch noch nicht. Und ich bin auch ein bisschen gespannt, aber die Erwartungen liegen nicht so hoch.
Anni, das verstehe ich gut. Deswegen habe ich heute einfach zwei Sachen mitgebracht. Einmal eine wirklich kurze Horrorstory, die ich mir rausgesucht habe. Und dann ist mir aufgefallen, es gibt einfach wirklich keine guten Horror-Stories oder ich bin zu blöd, die zu finden. Gut, ich habe auch nur effektiv 7 Minuten nachgesucht. Das war jetzt vielleicht einfach nicht der größte Aufwand, den ich betrieben habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe hier eine kleine kurze Story, das habe ich in einer Minute abgehandelt und dann habe ich nochmal was richtiert für euch. Nämlich einen echten Kriminalfall, der passiert ist. Bei dem ich euch einfach den Text aus Wikipedia vorlese.
Okay, cool. Na dann, let's go. Warte, oh mein Gott, warte, mein Einspieler. Fuck, welchen hatte ich denn beim letzten Mal? Warte, ich muss kurz gucken. Oh, ne, der nicht. Warte, Scary? Nee, das ist er auch nicht. Dann ist es der hier. Okay, bist du bereit, Patrick?
Warte. Ich habe natürlich die Story auf Handy. Das ist halt wieder ganz typisch. Ich öffnete meine Augen und blinzelte ein paar Mal, um mich an das Sonnenlicht, das durch die Vorhänge schien, zu gewöhnen. Es war Sonntag, circa 10 Uhr morgens, und ich genoss die Tatsache, dass ich ausnahmsweise mal ausgeschlafen war und nicht früh morgens zur Arbeit musste. Ich stieg aus dem Bett und ging nach unten in die Küche. Meine geliebte Ehefrau bereitete schon das Frühstück vor. Ich küsste sie und ging nach draußen, um die Zeitung zu holen. Das gute Wetter und die warme Temperatur machten meine Laune sofort noch besser. Doch obwohl es ein wundervoller Sommermorgen war, war irgendetwas komisch. Ich war noch nicht sicher, was anders war, aber ich hatte ein merkwürdiges Bauchgefühl. Ich schaute mich um und nach ein paar Sekunden bemerkte ich die Sache, die mich störte. Mein Nachbar war nirgends zu sehen, aber die Glastür, die hinaus zu ihrer Terrasse führte, stand offen. Nun, ich weiß, dass dies für alle anderen kein Grund ist, um sich Sorgen zu machen. Für mich ist es aber einer. Ihr müsst wissen, seit mein Mann seit meine Frau und ich vor ungefähr 3 Jahren in dieses Haus gezogen sind, frühstückten meine Nachbarn jeden Sonntag im Sommer um ca. 10 Uhr auf der Terrasse. Die 2 Mädchen an einer Seite des Tisches und die Eltern ihnen gegenüber. Es war ein Ritual. Sie machten es nur dann nicht, wenn es entweder regnete oder sie im Urlaub waren. Aber das passierte nur etwa 3 Mal pro Jahr. Heute regnete es offensichtlich nicht und sie waren auch nicht im Urlaub. Ihr Auto stand vor dem Haus und die Terrassentür war offen. Ich entschied mich dazu, hinüberzugehen und nachzusehen, ob alles okay war. Vielleicht war auch gar nichts. In diesem Fall würde ich ihnen einfach einen guten Morgen wünschen und sie auf eine Tasse Kaffee einladen. Ich betrat ihren Garten und fragte mich immer noch, warum nicht zumindest die Zwillinge draußen waren. Sie spielten immer im Garten, wenn das Wetter schön war. Ich klopfte an der bereits offen stehenden Tür und spähte ins Wohnzimmer hinein. Ich konnte niemanden sehen. Nachdem ich eine Weile gewartet hatte, ohne eine Antwort zu bekommen, ging ich langsam ins Haus. Es hing ein eigenartiger Geruch in der Luft. Er erinnerte mich an Kupfer, gemischt mit einer Art faulender Frucht oder etwas in dieser Art. Als ich die Küche betrat, blieb ich abrupt stehen, wie eingefroren. Ich glaube sogar, dass mein Herz einen Schlag ausgesetzt hat. Ich wollte schreien, aber es kam kein einziger Ton aus meiner Kehle. Ich begann zu zittern. Und obwohl es ein heißer Tag war, war mir mit einem Mal unglaublich kalt. Meine Nachbarn lagen auf dem Boden, blutüberströmt. Sie waren erstochen worden. Der erste Gedanke, der mir in den Sinn kam, wo sind die Mädchen? Ich wollte wegrennen und die Polizei rufen, so schnell ich konnte, in der Hoffnung, dass es den Kindern gut ging. Aber als ich mich endlich wieder bewegen konnte und mich umdrehte, sah ich sie. Die Zwillinge, wie sie einfach dort standen, beide mit je einem Messer in der Hand, voller Blut und grinsend, wie Wahnsinnige. Ja, vielen Dank für die Blumen. Das war's auch schon.
Also ich muss ja sagen, an sich ist die Geschichte gut. Also du hast dich übertroffen.
Dankeschön. Danke, danke. Ich muss ehrlich jetzt mal sagen, so Lob an mich. Das war jetzt eine Meisterleistung im Vorlesen. Also das habe ich mal wieder gut gemacht.
Und wie ist am Anfang, dachte ich, dass du ein Analphabet bist.
Analphabet? Ja, gut, das war eine gute Folge, Anni. Ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder.
Ja.
Nee, pass auf, ich habe jetzt noch was, Leute. Ist vielleicht ein bisschen krasser. Ihr kriegt jetzt von mir nämlich eine Story, die passiert ist. Und das fand ich krass, weil, ach Gott, das so was passiert, Alter. So, Anni, dafür packe ich dich jetzt wieder weg und ich würde sagen, ich hau einfach mal raus. Bist du dabei? Geil. Okay. Am Abend des 25. November 1988 verließ... Jetzt sind japanische Namen. Wundert euch nicht, ich werde es nicht hinkriegen. Junko Furuta ihren Arbeitsplatz und fuhr mit dem Fahrrad nach Hause. Hiroshi Miyano und Shinji Minato entdeckten die 17-Jährige. Boah, krass, mit 17 schon arbeiten gehen. Abgefuckt. Hiroshi Miyano befahl seinem Freund Minato, Junko Furuta von ihrem Fahrrad zu treten. Nachdem Minato dem Befehl nachgekommen war, floh er von dem Schauplatz. Miyano präsentierte sich als Retter und bot Furuta an, sie nach Hause zu eskortieren. Furuta, die das Angebot annahm, wurde im Folgenden Opfer erster Vergewaltigungen. Zunächst durch Hiroshi Miyano, später auch durch die anderen Haupttäter. Im Anschluss an die Serie sexuellen Missbrauchs wurde Furuta in ein Haus in Adachi, Tokio gebracht, welches im Besitz der Eltern Shinji Minatos war. Furutas Eltern kontaktierten 2 Tage später die Polizei und informierten sie über das Verschwinden ihrer Tochter. Die Entführer erfuhren von dem Beginn der polizeilichen Untersuchungen und zwangen Furuta dazu, ihre Eltern telefonisch davon zu überzeugen, dass sie weggelaufen und bei einem Freund untergekommen sei. Außerdem sollte sie ihren Eltern von weiteren polizeilichen Nachforschungen abraten. Zunächst wurde Fuda außerdem dazu gezwungen, sich in Anwesenheit der Eltern Minatos als Partnerin einer der Haupttäter auszugeben. Später wurde dies zwar als Lüge enttarnt, Minatos Eltern wendeten sich jedoch aus Angst vor den Yakuza-Verbindungen der Jugendlichen nicht an die Behörden. Während der folgenden 44 Tage, heiliger Scheiß, wurde Furuta Opfer schwerwiegender sexueller und körperlicher Gewalt. Am 4. Januar 1989, nachdem er die Nacht davor eine Partie Mahjong gegen jemand anderen verloren hatte. Mahjong, verdammte Scheiße, wir reden hier von Mahjong, aber gut, das wird da halt in Casinos gespielt, beschloss Hiroshi Miyano, seinen Frust an Junko Furuta auszulassen. Die Täter, pass auf Leute, widerlich, steckten sie in Brand, schlugen sie und traten auf sie ein. Die körperlichen Misshandlungen zogen eine Welle von krampfartigen Anfällen nach sich. Junko Furuta verfiel in einen Schock und verstarb in den darauffolgenden Stunden. Wie abgefuckt, Alter. Du wirst angezündet, brutal zusammengetreten und verreckst in einen Stunden qualvoll. Das ist so widerlich. Die Mörder steckten Furutas Leiche in einen Rollreifenfass und füllten es mit Beton. Das Fass lagerten sie in einer leeren Fabrikhalle. So, ich lese euch jetzt mal nichts zum Prozess vor. Die wurden ja verurteilt, bla bla bla. Aber das ist doch Horror. Das ist doch so echter menschengemachter Horror.
Das ist wirklich Horror, ja. Ja, es gibt halt kranke Menschen da draußen. Es gibt einfach wirklich kranke Menschen da draußen einfach.
Ja, das ist so, das ist, keine Ahnung. Das ist so widerlich. Wie abgefuckt musste sein.
Ja.
Vor allem, das waren alles Jugendliche.
Ja, deswegen.
Das waren alles Jugendliche, Alter, das ist krank. Och Gott, und ich bin ja auf Nine-Gag unterwegs, ja. Ich sehe in so viele kranke Videos momentan aus dem Nahen Osten. Boah, fuckt mich das ab. Also, das ist ja widerlich, was da abgeht. Also auch da durchleben ja gerade Menschen wirklich einen Horror. Da wurden ja hunderte Leute entführt, die jetzt als Sexsklaven und sonst was gehalten werden. Das ist, oh Gott, ich bin froh, dass ich in Deutschland groß geworden bin. Mm. Und nicht in Gazastreifen. Da wäre ich jetzt schon wieder respawned.
Ja.
Ja, das ist so krank. Gut. Anni, weißt du, was mir aufgefallen ist?
Nein.
Wir können mit so einer Horrorstory irgendwie nicht die ganze Folge füllen. Wir brauchen ein Thema.
Das ist richtig. Aber das ist mir schon klar, das hatten wir ja auch in der letzten Folge schon, haben wir trotzdem relativ gut hinbekommen, weil es gibt ja immer noch unsere Fragen. Und manchmal kommen die bei diesen Fragen ja auch noch ein bisschen Gesprächsbedarf mit dazu.
Na gut, okay. Du willst ja, dass ich dir Fragen stelle. Ist okay, Anni.
Weil wir das immer so machen.
Damit unsere Zuhörer auch was haben von uns, würde ich sagen, ziehen wir das vor. Mache ich es jetzt. Würdest du einem Obdachlosen Geld schenken?
Tatsächlich ja.
Danke, nächste
nein,
Frage.
Nein, nein. Also, witzig, dass du das fragst. Ich habe da vor kurzem erst was über ein Experiment gelesen. Ja. Ja. Und zwar, ich erzähle das auch ein bisschen düster. Oh mein Gott, ich habe vergessen, den Einspieler zu machen. Nachdem deine Geschichte vorbei war. Ja, denkt euch das einfach. Wenn nicht, ich schneide ihn noch mit rein. Egal. Also, dann, genau. Also Experiment, genau. Das Experiment ist einfach, warum wir einfach jeden wirklich Geld schenken sollten. Auf der Welt. Mhm. Ja. So, und zwar, stell dir vor, London 2009, ja, machen die ein Experiment mit 13 Obdachlosen. So, einige von diesen 13 Obdachlosen schlafen halt schon seit 40 Jahren auf der Straße. Auf dem kalten Pflaster am Square Mile, wenn ich das richtig ausspreche. Das ist hier in London. Hab ich schon gesagt, oder? Also sagen wir, das größte Finanzzentrum quasi Berlin, genau. Europas, nicht in Berlin, in Europa. Genau. So, wenn man das alles zusammenrechnet, dass da Polizeieinsätze, Gerichtskosten, Sozialdienste und sowas, wenn man das alles zusammenzählt, so, haben diese 13 Obdachlosen geschätzte Kosten schon alleine von rund 450.000 Euro. Im Jahr.
Boah.
Im Jahr. Ja. Also, krass, oder?
Krass, das ist mehr als ich im Jahr. Also, wow. Selbst durch 13 gerechnet, verursachen die mehr Staatskosten, als ich teilweise im Jahr verdient habe.
Richtig. So. Ja, und dann hat die Londoner Hilfsorganisation Broadway, witzigerweise, halt eine Entscheidung getroffen. Und zwar, das ist jetzt das Experiment, ab sofort erhalten diese 13 Obdachlose quasi. Lachst du gerade?
Nee, ich hab Rotz.
Ach, ist widerlich. Eine VIP-Betreuung. Ja, also, das heißt, Schluss halt mit diesen täglichen Hilfsangeboten, sowas wie Lebensmittelmarken, was ich jetzt nicht schlecht finde, aber ja, ist halt Schluss damit. Suppenküche gibt's nicht mehr und Obdachlosenunterkünfte auch nicht mehr. Ja? Hm. So, stattdessen haben die quasi ein Hilfspaket bekommen und dieses Hilfspaket ist an keinerlei Bedingungen geknüpft gewesen.
Ja.
Die kriegen, also jeder hat 3.000 Euro bekommen. Also Pfund, 3.000 Pfund, aber ich glaube, irgendwie rechnet jetzt auch nicht. Na, vielleicht ein bisschen.
Ist ja Bums.
Ist egal, aber ein bisschen mehr Euro sind das auf jeden Fall. So, und die also ohne Bedingungen. Ohne Bedingungen, also muss halt obdachlos sein wahrscheinlich. Genau, und du musst halt auch keine. du musst halt auch keine Gegenleistung erbringen. Keine Auflagen, ja. Und es werden auch keine Fragen gestellt, was du mit diesem Geld machst. Ja? Hm. So, und dann war natürlich der wichtigste Punkt. Der einzige Punkt, der auch gefragt wurde und den sie auch wirklich äußern mussten, ist, was denken sie, was brauchen sie? Und das muss man sich mal überlegen, okay. Das ist auch wieder ein bisschen tiefsinniger. Was denkst du, was brauchst du so, weißt du? Das brauchst du halt wirklich. Das, was wir hier an Luxusgütern haben und dies und das und jenes, ist ja schön, das ist unsere gewohnte Umgebung so, aber was brauchst du davon wirklich? Weißt du, was ich meine? Theoretisch, ja, wenn man zunimmt, ich brauche ein scheiß Brot, und vielleicht Butter und Wasser, wenn man zunimmt. Also, ja, damit ich halt einfach nicht verrecke. So, naja, dann war es so. Tatsächlich waren die auch alle relativ bescheiden. Ja, viele haben sich halt ein Handy, ein Wörterbuch oder Hörgerät sogar gewünscht. Wir hatten sie ja vorher nicht. Also, jeder hatte da so seine eigenen Vorstellungen. Aber am Ende waren sie halt wirklich sehr sparsam, diese Obdachlosen. So, okay. Und dann war es so, dass sie nach einem Jahr tatsächlich gerade einmal 800 Pfund ausgegeben haben. Von den 3.000, ja.
Wow.
Ja. So, und dann gibt's da einen Typen. Wir nennen ihn jetzt mal Simon. Ja?
Hi, Simon.
Ja, genau, Simon. Noch besser, weil ist ja England. So, Simon ist seit 20 Jahren zum Beispiel heroinsüchtig gewesen. Und das Geld hat sein Leben verändert, sagte er zumindest. So.
Endlich wieder gutes Zeug.
Witzig. Nein, also Simon kam wirklich von der Droge los und hat eine Ausbildung zum Gärtner angefangen. Witzig, oder?
Vom Heroin zum Hanf, ja. So kannst du laufen.
Das habe ich mir auch gedacht. So, und da hat er so erzählt, später, als er dann irgendwann mal so gefragt wurde, hat er so gesagt, ja, ich habe begonnen, mich zu pflegen, ich wasche mich, ich rasiere mich und so. Ich habe sogar darüber nachgedacht, wieder nach Hause zu kehren, weil er hat zwei Kinder. Das fand ich irgendwie witzig. Also, weißt du, könntest du auch einfach zu deiner Frau nach Hause und zu deinen Kindern. Aber nein, ich ziehe durch, ich habe darauf keinen Bock, deswegen lebe ich auf der Straße seit 40 Jahren. Das fand ich irgendwie lustig. So. Dann ist halt dieses, anderthalb Jahre dann nach Beginn des Experiments vergangen. Und dann waren halt 7 von diesen 13 Obdachlosen halt, hatten alle wieder ein Dach über dem Kopf. Zwei weitere standen kurz davor, wieder eine Wohnung zu kriegen. Und ja, die waren alle auf dem Weg der persönlichen Verbesserung, Weiterentwicklung und waren dabei, wieder Solvenz aufzubauen. Weißt du, was ich meine? Und ich hoffe, ihr da draußen auch alle. So,
das Gegenteil von Insolvenz,
genau. So, manche haben dann auch wieder an Ausbildungsmaßnahmen teilgenommen, manche haben auch kochen gelernt, machten einen Entzug, ja, das ist ja auch bei vielen so gewesen, besuchten ihre Familien und haben halt Zukunftspläne geschmiedet. So, und jetzt ist es so, dass irgendwann Sozialarbeiter, ich hoffe, das ist dir nicht zu langweilig, ja. Das,
Nee, ich find's interessant.
Okay, dann wurde irgendwann ein Sozialarbeiter halt gefragt, aus der Zeit so, da hat er so gesagt, ja, das persönliche Budget hat denen halt Macht gegeben über ihr eigenes Schicksal.
Also sie hatten halt wieder eine Wahl, weißt du? Sie waren nicht auf der Straße, da hatten sie keine Wahl, sondern sie hatten eine Wahl. Was mache ich mit dem Geld? Was brauche ich halt wirklich? Da waren halt 9 Leute von der Straße runter, von den 13. Und die Kosten, die dadurch quasi einschließlich dieser Sozialarbeiter, also pass auf, vorher waren es 4.500 Euro, ja? Ach, 4.000, genau. 450.000 Euro waren es vorher. Was rund irgendwas auch so 4.000 Pfund sind oder so. Mein Gott, 400.000 Pfund sind ungefähr. Und die Kosten dafür, wenn man es jetzt rein vom Staat aussieht, für das alles, dass du Sozialarbeiter trotzdem noch bezahlst und halt den Leuten jeweils 3.000 Euro oder so gibst, waren auf 50.000 Pfund. Also du hast 400.000 Euro gespart, ne?
Oha.
Und da sind sogar schon die Gehälter der Sozialarbeiter mit drin gewesen.
Boah, wie wenig kriegen die Sozialarbeiter?
Das ist witzig, ja, das habe ich mich auch gefragt.
So, 10 Sozialarbeiter. Ihr bekommt ein bisschen mehr als ein Obdachloser. Viel Spaß.
Stimmt eigentlich, ja. Okay, witzig.
Ja, die soziale Schiene ist einfach unterbezahlt, das kann man so sagen.
Wenn aber ich an
Streetworker denke, der kommt ohne mit einem Porsche an.
Ja, so, dann war es aber tatsächlich, also genau, was sind die Fakten, die wir daraus lernen? So wollte ich eigentlich anfangen. Die Fakten, die wir daraus lernen, ist...
Grundeinkommen ist geil.
Das ist richtig. Halt's Maul, du bist schon viel zu weit. Warte kurz. Mann, warte, das ist auch mein Schlusssatz. Warte, ich wollte nur kurz sagen, jetzt könnte man sich natürlich denken, okay, da gibt es jetzt ein paar Fakten oder ein paar Spezialisten würden jetzt sagen, Arme können zum Beispiel nicht mit Geld umgehen. Also arme Leute können nicht mit Geld umgehen, ja. Das ist halt so die Einschätzung von denen, das ist halt Schubladendenken. So, nehmen wir mal an, sondern die Leute nehmen halt immer an, dass sie es halt nicht für Obst, Bücher, Essen, so alles ausgeben, sondern nur Fast Food, wenn überhaupt, oder Drogen, irgendwelche Erfrischungsgetränke oder Bier halt, also Alkohol so. So, und deswegen haben die ja damals dann diese ganzen Hilfsprogramme mit Formularen gemacht, mit Formularen. Formularen, ist das die Mehrzahl vom Formular?
Formulare, ja.
Weil es gab diesen biblischen Grundsatz, lass dir das auf die Zunge zergehen, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen.
Zum Glück hat mir meine Mutter früher Essen gegeben und heutzutage macht es meine Freundin.
Ja, es ist ja so jetzt zum Beispiel bei uns heutzutage, oder es ist ja so, witzig mit der Freundin, es ist ja so, dass Empfänger von Sozialhilfe müssen sich um Stellen bewerben, Qualifikationsmaßnahmen zum Beispiel teilnehmen, Freiwilligenarbeit und sowas, ne? Und das ist halt irgendwo auch dieser Grundsatz, wenn ich arbeiten will, soll auch nicht essen. Naja, gut, nee, das ist eigentlich nicht der Grundsatz heutzutage. Aber du weißt, was ich meine.
Yep.
Und was daraus eigentlich auch so resultiert, ist halt, gibt man Menschen Geld, ohne dass sie dafür arbeiten müssen, werden sie faul. Gehst du mit damit?
Nee.
Nee, du gehst damit nicht mit, weil du fürs bedingungslose Grundeinkommen bist, ich weiß. Genau, aber die Fakten zeigen halt jedes Mal was anderes. Das ist so krass. Ich habe dir ja schon mal die Geschichte erzählt, damals aus Amerika, was ich jetzt nicht nochmal sage. Das könnt ihr euch in Folge 25, das bedingungslose Grundeinkommen, anhören. da habe ich auch von einem Experiment erzählt, wo es halt über ein Jahr oder zwei oder drei Jahre einfach getestet wurde. Und das lief immer sehr, sehr gut. Ja,
richtig. Kenne ich auch ein Experiment aus Kanada. Haben sie es auch mal getestet, im kleinen Rahmen. Und die Ergebnisse waren super. Also wirklich super.
Ja, das meinte ich ja mit Kanada, das habe ich dir erzählt.
Ja, okay. Lassen wir mal so stehen. Ich will jetzt darüber nicht weiter reden. Du hast es erzählt, Anni. Ist
genau.
Okay.
Ja. Ich habe es ja gut ausgeschmückt. Du hast nur die Hälfte gewusst. Das weiß ich noch. Hör dir die Folge gerne an. Wenn ihr wissen wollt, wer recht habt, hört euch Folge 25 an.
Nein, ich.
Naja, jedenfalls, dann gab es einen anderen Typen, der hieß Bernhard. Ich bin auch gleich fertig, weil das Resultat haben wir jetzt schon erzählt, aber Bernhard? Egal, es gab...
Hat der
es
die Wurstchen erfunden?
Ja, Bernhard.
Ach, Bernhard.
Genau. So, Bernhard war ein ganz normaler Typ, ein ganz normaler Arbeiter in einem Steinbruch, im Verein verarmten Kenia, also im Westen von Kenia. Und er hat $2 am Tag bekommen für seine Arbeit.
Der Typ, ich will mal kurz...
Ich weiß.
Ja. Bernhard aus Kenia. Ist das da so ein typischer Name oder ist das... Und Sie kommen woher? Aus Kenia. Okay, Ihr Name? Bernhard. Ganz typisch bei uns unten.
Naja, sein Nachname war Omondi. Bernhard Omondi.
Passt ja perfekt. So ein typischer Name.
Jetzt, eigentlich ist die ganze Geschichte irgendwie sehr utopisch, muss ich gerade sagen. Finde ich witzig, weil er hieß Bernhard, hat in Kenia im Steinbruch gearbeitet für $2 am Tag und eines Morgens erhielt er eine Textnachricht auf seinem Smartphone.
Hey, ich bin ein Prinz aus Nigeria. Sende mir jetzt 1.000 Dollar und du kannst 1.000.000 von mir kriegen. Mein Konto ist eingefroren.
Nein, nein. Die Nachricht war tatsächlich, dass er auf seinem Bankkonto, das ist alles so utopisch, keine Ahnung, ob es die Geschichte stimmt, aber angeblich schon, auf seinem Bankkonto hat er 500 Euro bekommen. Okay. Also es war fast ein ganzes Jahreseinkommen für ihn. Weil 500 Dollar, ja, wenn du $2 am Tag nur kriegst, so, ja.
Ich frage mich gerade, ob man für 2 Dollar Tageseinkommen, ob sich da ein Bankkonto lohnt.
Naja, deswegen, ich sage ja, die ganze Geschichte ist irgendwie ein bisschen utopisch.
Also stell dir mal 16 Euro Kontoführungsgebühr, arbeitest du 8 Tage für.
Ich habe gerade überlegt, die Pause war gerade, weil ich gerade was überlegt hatte. Kennst du dieses Zitat? Gib einem Menschen Fisch, wird er irgendwie so und lehre ihn zu fischen und er wird sein Leben lang irgendwie. Weißt du, welches ich meine? Kannst du mal raussuchen kurz? Ich würde es mal ganz kurz sagen.
Gebe einem Mann einen Fisch und er wird einen Tag satt sein. Lehre ihn zu fischen und er wird sein Leben lang satt sein.
Okay, pass auf. Der hat es bekommen und der wusste nicht wofür. Gut, okay, würde ich jetzt einfach so Geld kriegen von irgendwo, würde ich mir denken, okay, cool, aber ich würde trotzdem Panik haben, dass es Leute...
Da hat jemand falsch überwiesen,
genau,
das
ist
deren Pech.
Ja, das ist richtig. Ja, kommt immer drauf an, woher, ne? Manche wollen es dann auch wieder zurückhaben.
Ja, ja, wenn es der Staat ist, läuft das nicht so.
Dann ist es richtig. Naja, schon. Aber naja, gut, kann man jetzt diskutieren. So, mehrere Monate später kam ein Journalist der New York Times zu Bernhard... ins Dorf von Kenia.
Ich bin Bernhard von Kenia.
So, und das witzig, und das ganze Dorf war mit Geld überhäuft, quasi. Also niemand verpasste seinen Anteil, weil jeder in diesem Dorf hat 500 Dollar bekommen. Weißt du? Stattdessen ist einfach zu verprassen, ja gut, wo willst du das auch in Kenia machen? Das ist ja nicht hier zum nächsten Foodlocker gehen und sagen, jo, ich würde gerne Adidas-Schuhe für 250 Euro kaufen.
Alter, nee.
Ja,
auf jeden Fall haben die dann begonnen. 500 bekommen.
Ja gut, aber ja, nee, also ich merke gerade selber, dass die Geschichte eigentlich logisch ist, weil die haben dann angefangen, ihre Häuser zu reparieren, ja, und kleine Betriebe aufzubauen. Ja, und Bernhard zum Beispiel kaufte sich auch ein neues Budget, keine Ahnung, irgend so auf jeden Fall ein Motorrad aus Indien und verdiente dann zwischen 6 und 9 Dollar am Tag als Taxifahrer. Auch gut. Also er hat investiert. Perfekt. So, sein Einkommen hatte also sich also mehr als verdreifacht. Nicht mehr 2 Dollar, sondern 6 Dollar. So.
Ja, Mann.
Also ist daraus wieder der Schluss gewesen, laut Michael oder Michael Fay, F-A-Y-E, tut mir leid, wenn ich es falsch ausspreche, ist auf jeden Fall der Gründer von GiveDirectly, das ist eine Hilfsorganisation. Und frag mir jetzt nicht wo. Und er meinte, so legen wir das Schicksal der Armen in ihre eigenen Hände, weil dieser Grundsatz mit den Fischen ist halt, wir geben den Menschen nicht den Fisch, noch lehren wir ihn zu fischen, sondern wir geben ihnen einfach Geld, weil sie am besten wissen, ob sie Fisch oder etwas anderes brauchen.
Aber also irgendwie passt die Metapher für mich nicht so.
Ich weiß.
Weil irgendwie ist ja der Geld Fisch. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe schon.
Weil Fischen ist ja Geld verdienen, denn in der Metapher. Und die hätten ihm ja quasi einen Fisch gegeben und er hat daraus gelernt zu fischen. Ach, keine Ahnung.
Also irgendwie, anscheinend hatte er aber irgendwie recht, aber du hast schon recht, also ja, ich verstehe es auch nicht so. Anscheinend hatte er recht, denn dann gab es noch eine Studie aus Massachusetts,
Mrs. Suschitz.
Mrs. Suschitz Institut of Technology, also kurz MIT.
Mrs. Suschitz
mit
Institut für dünnen Fluss.
Ich saß heute im Unterricht, auch mega witzig, fand ich zumindest. Und dann hat er so gesagt, ja, diese ganzen, ich verstehe diese ganzen Zuflüsse nicht. Ich so, ist besser als, nee, keine Ahnung. Nee, kann ich nicht bringen, schneide ich raus. Ich habe auf jeden Fall irgendwas gesagt, ist besser als Durchfälle. Aber ich krieg den Witz nicht mehr zusammen, tut mir leid. Der war richtig schlecht. So, genau, also Mrs. Suschitz Institut für of Technology, der geht hervor.
Sie ignoriert
Alter, mich. Ich dachte gerade, dass der Feueralarm hier bei mir angeht.
Nee, aber ich höre dich.
Das wäre richtig kacke. Bist du noch da, Patrick?
Ja.
Hallo?
Hallo? Anni? Bist du noch da?
Hallo?
Jetzt hör ich dich wieder, Jude.
Wie lange hast du mich nicht gehört?
Na, so gut eine Minute und ich habe schon mit mir selbst geredet.
Ich habe die ganze Zeit geredet.
Also ich habe dich so im Hintergrund, so ein leises Echo von dir habe ich vernommen. Ich habe noch gehört Zufluss.
Ja gut, ich habe den Witz dann abgebrochen, weil ich ihn nicht mehr zusammenbekommen habe.
Da haben wir es eigentlich heute mal.
Hey, warte mal, ich bin noch gleich vom... Also, nee.
Das war ein Wortspiel.
Ach so. Gut, lass uns das Ende jetzt hier noch machen. Jedenfalls, da bin ich wieder. So, was ich aber dann sagen wollte ist, geschenktes Geld funktioniert anscheinend. Ich sollte vielleicht mal den Lautsprecher anmachen, sonst hört man Patrick doppelt, sau dumm. Geschenktes Geld funktioniert anscheinend oder auch nicht, wie wir heute aus unserer Theorie oder aus unserem coolen Experiment erfahren konnten. Ich denke aber schon, dass es zu einer Verringerung von Kriminalität, also zumindest ging das aus der Studie hervor, Kriminalität, Kindersterblichkeit, Mangelernährung, Teenager-Schwangerschaften und Schulabwesenheit sowie Steigerung der schulischen Leistung. Ja, kam halt dazu, dass weil die Menschen in dem Moment dann halt nicht mehr arm waren. Also wenn Menschen arm sind, so liegt das vor allem daran, dass sie nicht genug Geld haben. Ja, das ist eigentlich, ich finde das auch so schlecht.
Ja, wenn Menschen arm sind, haben neue Studien herausgefunden, das liegt daran, weil im größten Teil die Leute echt kein Geld haben.
Also ich kann euch dann eine Buchempfehlung tatsächlich geben. Und zwar gibt es ein Buch, das heißt Just Give Money to the Poor. Gib einfach dein Geld den Armen. Aus 2010. Da beschreiben Wissenschaftler der Universität Manchester eine Vielzahl von Fällen, in denen auflagenfrei oder mit wenig Bedingungen geknüpfte Direktzahlungen funktioniert haben. Für alle, die immer noch am bedingungslosen Grundeinkommen zweifeln.
Also ich sag, jetzt mal nicht alle, man nicht mal bedingungsloses Grundeinkommen, weil da kann man, habe ich das Gefühl, kann man nicht alle überzeugen. Aber ich bleib mal bei dem, was du gerade gesagt hast. So einfach Direktzahlungen ohne große Auflagen. Da hast du mich voll gecatcht, weil diese ganzen Auflagen kosten uns ja nur noch mehr Geld. Also wenn jemand ins Arbeitsamt muss, um sagen, wir machen jetzt mal eine Summe fest. Und der muss dafür 1.000 Euro Anträge ausfüllen, mit Bearbeitern sprechen. Und das zieht sich alles über Wochen und über Wochen. Mit Hunderten von Leuten, die da stehen, kostet uns das mehr Geld, als wenn wir den Leuten einfach die 1.000 Euro gegeben hätten. Und das finde ich halt so krank, dass wir ein Konstrukt erbauen, was total bürokratisch ist, quasi undurchsichtig zu durchschauen. Die meisten Leute beantragen ja nicht mal alles, was denen zusteht, weil sie es gar nicht kennen. Und das ist doch wahnsinnig. Wir haben uns da so ein komplexes, scheiß teures System gebaut, dass wir alle bezahlen. Wir bezahlen das alle mit unserem fucking Geld, weil wir den Armen halt nicht direkt einfach Geld geben wollen, weil wir uns so denken, nee, das muss schön kompliziert und teuer sein, dass du Geld bekommst. Da müssen wir alle für blechen, ja? Damit wir schön sauer auf dich sein können, dass du quasi ohne irgendwas zu tun Geld bekommst. Was ja nicht immer stimmt. Versucht mal beim Arbeitsamt Geld zu beantragen. Das ist schlimmer als mancher Job. Habe ich das Gefühl. Kann doch nicht sein.
Nee, ich finde schon, dass du recht hast. Na gut, okay, es sind 35 Minuten vergangen. Wollen wir?
Wir haben noch eine Frage.
Ja, ja, deswegen wollte ich gerade sagen, wollen wir mit der zweiten Frage weitermachen?
Ja. Anni, das ist jetzt wirklich wichtig. Wenn du dir aussuchen könntest, in ein Tier zu verwandeln, welches wert?
Das ist nicht dein Ernst, Frederik. Die Frage kam schon dreimal von dir in diesem Podcast.
Weil mich
das und das ist immer noch der Hamster.
Scheiße. Judith, nimm nur neue.
Aber nein, ich will nicht der Hamster sein. Ich habe mich schon geärgert, dass ich damals diese Antwort gegeben habe. Ich würde glauben, ich bin einfach eine Katze. Ja, ich weiß, ich habe mich von Beute zu Beutetier, wenn es Spaß, witziges Wortspiel.
Ich habe mich von Beute zu Beuteltier entwickelt. Okay, nee, Anni, ich stell dir eine andere Frage.
Okay.
Welches Säugetier legt Eier?
Was ist denn das für eine Frage? Das ist ja eine Wissensfrage.
Gwes, die kam unerwartet. Das ist auch eine sehr schwierige Frage. Da muss man tief in sich gehen, um die beantworten zu können. Okay, eine Auflösung.
Und dann darf ich dir auch noch eine Frage stellen? Also ich weiß, dass es auf jeden Fall Schnabeltiere sein können. Darf ich dir noch... Okay, das ist ja wirklich eine ernsthafte Frage, ja? Okay, pass auf. Oh, ich hätte mir die auch bis nächste Woche lassen können, aber ist egal. Also, warum können Dinosaurier keine Fische essen?
Weil sie zu kurze Arme haben.
Das ist witzig, aber falsch.
Weil sie nicht mehr leben.
Das ist auch, das ist richtig, ja. Das hätte zuerst kommen sollen.
Oh Gott, ist das dumm.
Das ist genauso wie, was ist die seltenste Überfahren, also welche Tiere werden am seltensten überfahren?
Maulwürfe nicht. Ausgestorbene Tiere.
Abgesehen von Ausgestorbene.
Nee, hau raus.
Daran merkt man übrigens, dass der Intelligenzquotient bzw. die Aufmerksamkeitsspanne von Patrick nicht groß ist. Fische.
Ach komm, leck mich. Und ey, ich möchte meinen, dass das ja nicht so sicher ist. Ich habe oft, ich kenne viele Videos, viele, wo Leute ihr Auto im Wasser versenken. Und ich kenne Videos, wo Leute mit Autos in ganze Tierhandlungen fahren. Und wenn da so ein Aquarium hops geht, wenn da so ein großes Aquarium hops geht, mit so 100 Fischen drin, naja, das sind schon Opfer eines Verkehrsunfalls. Also, ey, witzigerweise habe ich vor einer Ewigkeit ein Video gesehen von einem Fluss in Indien, der eine Straße überschwemmt hat, wo dann die Fische über diese leicht überschwemmte Straße gehopst sind. Habe ich jetzt einfach mal so erwähnt. Okay, haben wir eigentlich schon erwähnt, dass die Inder zum Mond geflogen sind vor einer Weile?
Nein.
Die Inder sind auf dem Mond gelandet. Also nicht mit dem Astronauten. Ich glaube, die haben eine Sonde geschickt. Also die haben rumgeflogen. Und sie sind auf der dunklen Seite des Mondes gelandet.
Auf der dunklen Seite der Mond. Des Mondes.
Auf der dunklen Seite der Mond.
Wir müssen... Nein, Spaß. Okay.
Was sagt ihr da? Ich glaube, das ist Hebräisch.
Alle, die jetzt mitgelacht haben, schämt euch. So.
Wie geil.
Okay. Gut, also. Ja, schön. Wir sind durch. Ich möchte euch noch ein Zitat für bis nächste Woche auf dem Weg mitgeben.
Wer einschläft mit Finger, der kratzt den Po. Der aufpasst mit Finger, der stinkt.
Also Leute, Zitat. Das ist wirklich tiefgründig. Überlegt euch das bis nächste Woche. Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist dazu verurteilt, sie zu wiederholen.
Tiefsinnig.
Ja. Jo, das war's. Okay, bis denn. Tschüss, Party People.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.